Yannick, hast du schon mal was Besonderes vergraben oder ausgebuddelt?
Ich glaube, das beschränkt sich auf die Ostseeurlaube als Kind, als man so komische Steine am Strand ausgegraben hat und so, wie nennt man die Hühnergötter mit dem Loch in der Mitte? Also ich glaube, das sind meine einzigen archäologischen Erfahrungen. Ansonsten vergraben wüsste ich nicht. Also mein Geld habe ich nicht hinterm Haus im Hof vergraben. Das ist natürlich unter dem Kopfkissen. Also nein, das sind doch diese Kindheitserlebnisse, auf die ich das beschränken muss.
Oder wo man selber so ganz eingegraben wurde, ne? So fühlt man sich auch manchmal bei manchen Filmen im Kino, dass man nicht,
am Strand,
nicht fliehen kann. Ja, Lukas?
Ich habe tatsächlich eine Phase in meiner Kindheit gehabt, in der ich sehr viel gegraben habe. Wir haben ein kleines Pappelwäldchen in der Nähe gehabt und wir haben da wahnsinnig viel rumgebuddelt und irgendwie waren dann immer so, oh, das, was wir jetzt gefunden haben, damit werden wir sicher reich. Und ich erinnere mich vor allen Dingen an so eine große, massive Blechdose, die wir aber nicht aufbekommen haben. Das heißt, wir haben dann von unserem Hausdach Steine draufgeworfen, bis unser Nachbar die Polizei gerufen hat und gesagt hat, wir würden Steine auf sein Auto werfen. Und es war im Endeffekt, glaube ich, nur Schrott drin oder so, aber das war für uns schon große Schatzsuche. Also das waren schon irgendwie besondere Erlebnisse.
Stellte sich dann raus, diese Blechdose war sein Auto. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Yannick Nolting.
Hallo.
Und wir sprechen über den neuen Film von Alice Rohrwacher, La Chimera. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid. Unsere kleine Frühjahrspause ist vorbei. Gab ja jetzt 2 ganze Wochen kein Katz, jetzt geht's wieder los. Und wir sprechen über einen Film einer Regisseurin, mit der ich nicht so ganz betraut bin. Aber ich glaube, Lukas, du kannst recht viel mit ihr anfangen, oder? Und der neue jetzt gilt ja auch so als dritter Teil einer Trilogie, die aus Land der Wunder und Glücklich wie Lazaro besteht und eben La Chimera. Was hältst du denn von Alice Rohrwacher?
Das ist schon eine spannende Regisseurin und ich würde sagen, es gibt allgemein eine ganz interessante Tendenz so im italienischen Kino der Gegenwart, so um eine Gruppe um Leute wie Rohrwacher oder Pietro Marcello oder Framartino und vielleicht auch noch Leute wie Matteo Soppis oder Alessio Riggio de Regi und Alessandro Comodin, die alle so ein bisschen arbeiten mit so einem alten Kamerastil, mit alten Kameratechniken, die viel auf 16mm zurückgreifen und irgendwie damit nach der Vergangenheit des Kinos suchen, die oft von, naja, auch so der Natur erzählen wollen, parabelhaft und magisch werden, in diesen realistischen Naturbildern etwas Magisches und Mythisches suchen und damit irgendwie auch so Material gegen die Gegenwart, die verengte, die zugebaute, die durchindustrialisierte und durchkapitalisierte Gegenwart eben aufrüsten. Und ich glaube, Rohrwacher ist darunter die interessanteste Filmemacherin, würde ich jetzt sagen.
Von Glücklich wie Lazaro warst du schon auch ein Fan, oder?
Ich arbeite ja ungern mit dem Begriff, aber das ist ein Film, der mich definitiv überrascht hat. Das war der erste, den ich von dieser neuen Bewegung, will ich es jetzt nicht ganz nennen, es gibt ja auch keinen Namen dafür, aber ich bin halt froh, dass es ein italienisches Kino gibt, das nicht Matteo Garrone oder Paolo Sorrentino ist. Und das war für mich schon irgendwie ein Gefühl von ein sehr positives Gefühl, weil ich dieses Verstreuen über die Zeit mochte, dieses Gefühl von Zeitlosigkeit und Gegenwärtigkeit, also eine Mischung aus Ruhe und Dringlichkeit. Also man sucht so in alten Möglichkeiten, in alten Blicken auf die Welt etwas, das anders ist als jetzt und man kämpft auch und arbeitet am Widerstand gegen das, was ist, aber man irgendwie muss dafür nicht die Reihen schließen, sondern man hat da immer auch so eine Gemütlichkeit drin. Man erforscht auch Orte und Menschen und Gesichter und Landschaften und ich glaube, diese Geduld oder sagen wir, diese besondere Aufmerksamkeit für vermeintlich Triviales ist auch etwas, das diese Filme eben auszeichnet.
Wie ist es bei dir, Yannick, mit ihr?
Den großen Überblick, wie Lukas den hat, den habe ich nicht, was diese auch, wenn man es Strömung nennen will oder nicht, angeht. Also so Pietro Marcello ist mir auch vertraut, so diese letzten 2 Filme, die da rauskamen. Alice Rohrwacher über diese Trilogie vor allem, die jetzt mit La Chimera zu Ende ging. Und mir geht es auch so, dass ich das also sehr faszinierend finde und was ich auch interessant finde. Also klar gibt es da diese archäologische Ebene schon in der im Material, das verwendet wird, dieses Graben nach einem alten Kino, was Lukas schon gesagt hat, alles richtig und das hat es ja auch immer zum Thema. Ich finde aber mehr bemerkenswert und das würde ich auch über sowas wie die Purpursegel von Pietro Marcello sagen, dass das eben für mich nicht einfach nur Werke sind, die sich jetzt so in das alte analoge Kino zurücksehnen, sondern das durchaus produktiv werden lassen mit einem gegenwärtigen Blick auf bestimmte Traditionen, ob das nun der Neorealismus ist oder andere magisch-realistische Bewegungen, auch teilweise surreale Elemente, die man da wieder mit reinbringt. Das finde ich durchaus spannend, wie das neu bespiegelt wird, neu aufbegriffen wird und auch auf eine selbstreflexive Weise verhandelt wird. Und ohne da jetzt allzu viel vorweggreifen zu wollen, ich finde, La Chimera ist alles andere als ein nostalgisches Werk, wenngleich es natürlich diese Ambivalenzen immer wieder hat, diese verführerischen Elemente, die man da finden kann.
In irgendeiner Rezension hatte ich gelesen, italienischer magischer Neorealismus. Der Genrebegriff, das will ich nur kurz sagen. Wir machen übrigens ein Special bei Katz zum italienischen Neorealismus. Endlich. Wir hatten, glaube ich, auch intern schon gedacht, wir hätten das schon gemacht, weil wir es, glaube ich, schon dreimal geplant haben. Aber nein, haben wir noch gar nicht. Das nehmen wir in 2 Wochen auf. Und genau, wenn ihr uns unterstützt, könnt ihr das dann auch hören.
Gutes anzukündigen. Diesmal klappt es nämlich bestimmt und du verfluchst es dadurch auf keinen Fall. Nein, ich würde Yannick schon recht geben. Ich glaube nicht, dass es was Nostalgisches ist, sondern es ist halt sowas, ein Renaissance-Gedanke. Die Sehnsucht, etwas Altes wieder auszugraben und in Stellung zu bringen. Und ich glaube, vor allen Dingen sehnt man sich so nach alten Freiräumen, nach dem Gefühl, dass Sachen nicht eigentlich sein müssen, dass sie keinen Wesenskern haben müssen, sondern dass man herumspielen und experimentieren darf. Wir haben über die verschiedenen Zeitepochen, die diese Filme oft enthalten, diese Zeitlosigkeit, die sich daraus ergibt, gesprochen. Aber allgemein würde ich sagen, es ist auch so eine Vielzahl von Formaten. Also es sind ja nicht nur 16 mm, sondern wenn wir jetzt hier auf diesen Film gucken, dann wird auch mit Super 16 und 35 mm und Digitalästhetik gearbeitet und mit Stummfilmpassagen und es wird musikalisch und es wird surrealistisch, wie schon gesagt. Ich glaube, das große Versprechen dieses gegenwärtigen italienischen Kinos ist eine gewisse Freiheit in der Wahl der Mittel, sich nicht festlegen zu müssen.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Film, der einen umspielt, der einen umtanzt. La Chimera, der spielt im Italien der 80er, auch wenn das 10 Jahre später sein könnte oder vielleicht auch 10 Jahre früher, ob der verschiedenen Bildformate. Du hast es gerade schon gesagt, Lukas, ne? Wir sehen manchmal so Bilder von Überwachungskameras, aber dann auch wieder 4:3 mit so abgerundeten Rändern. Und es geht hier um Arthur, der ein Grabräuber ist, Tombaroli heißen die in Italien. Es wäre geil, wenn der Film Tomb Raider, finde ich, heißen würde. Das wäre irgendwie kein schlechter Titel, Festivaltitel auch gewesen, finde ich. Und der hat die Fähigkeit, unterirdische Gräber, aber auch, also gut, Gräber sind meistens, na gut, nicht immer, Mausoleen gibt es ja auch, aber aufzuspüren auf jeden Fall, aber auch Grabkammern, vor allem der Etrusker, mit so einer Wünschelrute. Aber man hat das Gefühl, dass ihn eigentlich diese Fähigkeit plagt. Er kommt gerade aus dem Gefängnis, er will mit seiner alten Bande auch eigentlich nichts mehr zu tun haben. Die wohnen da in so einer italienischen Kleinstadt, er wohnt am Rande der Stadtmauer in so einem Verschlag und irgendwie lässt er sich aber doch wieder dazu bringen, da mitzumachen, denn seine Ex-Freundin Benjamina auf die Suche nach der ist er irgendwie. Wir sehen die immer mal mit so einem roten Faden, so einem Ariadne-Faden durch die Gegend laufen, etwas suchen, das unter der Erde ist. Und er macht dann da mit, wird wieder aufgenommen in diese Gruppe und bei ihrer Mutter, einer Witwe, die Gesangsunterricht gibt. Da lernt er dann Italia kennen und verguckt sich auch so ein bisschen in sie und die wird auch noch eine wichtige Rolle spielen, bis sie dann irgendwann rausfindet, wie er und seine Kumpel eigentlich an das ganze Geld gekommen sind. Ich war so ein bisschen erinnert, der Fellini-Drop kam auch schon oft irgendwo an Armacor, also an diese, ne, diese in diesen großen Szenen mit unglaublich vielen Menschen, die wir sehen und auch diesen kleinen Szenen, denen wir gar nicht richtig wissen, was soll hier eigentlich gerade erzählt werden, ne? Also im Gegensatz zu einem Film wie Monkey Man zum Beispiel, über den wir nächste Woche sprechen, ich hatte die nacheinander gesehen, habe ich so gedacht, interessant, wenn man am Anfang noch nicht exakt alles weiß, was gleich passieren wird in den nächsten 1,5 Stunden, sondern wenn alles eigentlich so ein kleines Rätsel ist. Wir wissen ja, wenn wir den Pressetext gelesen haben, am Anfang noch nicht mal so richtig, was macht der da überhaupt? Was will der da eigentlich? Wie machen sie das eigentlich? Und wohin führt das dann alles? Yannick, du hast gerade in Leipzig auch eingeführt in den Film im Kino, na gut, es könnte auch einfach irgendeine schnöde Auftragsarbeit gewesen sein, die du da gemacht hast, aber ich glaube, der liegt dir schon auch sehr am Herzen. Warum?
Ja, und es war dementsprechend auch nicht nur eine Auftragsproduktion, sondern ich glaube, diese Anfrage kam tatsächlich dadurch zustande, dass ich der Kinobetreiberin sehr vorgeschwärmt habe von diesem Film nach der Pressevorführung. Also ja, ich war sehr angetan und das ist sowas, bevor wir da tiefer einsteigen, ich habe das einfach als einen Film erfahren, bei dem ich mich wie so ein kleiner Junge gefühlt habe, der zum ersten Mal so ein Märchen irgendwie erzählt bekommt. Und das ist irgendwie sehr anti-intellektuell, das so zu sagen. Aber ich fand, das war einfach ein unglaublich betörender Film, der mit der Kamera teilweise auch Tricks vollführt, bei dem ich einfach nur staunend da sitze und denke, wie macht sie das? Wie hat sie mich hier um den Finger gewickelt? Das auch teilweise ganz schockartig reinbricht. Also ich erinnere an diesen ersten Moment, wenn da plötzlich in die Kamera gesprochen wird, dieser schnippige Kommentar dieser Frau, die sagt, dieser Machismo-Kommentar gegen Italien, der da kommt. Später dann dieser erste Auftritt von Arthur mit der Wünschelrute, wenn sich die Kamera plötzlich so langsam auf den Kopf stellt und sich die Welt einmal verkehrt. Also ungeheuer dicht inszenierte Momente, mit wie dieser magische Realismus darüber provoziert wird, später, wenn es in die Grabkammern reingeht, wo man also so ein Gefühl von zeitlichem Stillstand bekommt, dieses Poetische, was sie reinbringt, die Grabmalereien, die plötzlich verschwinden in dem Moment, wo diese Gegenwelt aufgebrochen wird von außen, was ja wohl ein Zitat sein soll, auch an irgendeinen Fellini-Film, den ich aber nicht gesehen habe bislang. Also ich fand es auf dieser äußerlichen Ebene allein fand ich das einen unglaublich bezaubernden Film.
Das fand ich auf jeden Fall auch. Also als ich das so gesehen habe, dachte ich, wow, was dann doch noch möglich ist irgendwie im Kino. Also wie viele Figuren man gleichzeitig zeigen kann, was das für ein Trubel ist, an wie vielen verschiedenen Orten trotzdem im gleichen Ort das irgendwie spielen kann. Also die toll Location gescoutet waren, finde ich auch. Also diesen riesiger Fels im Wald und dann ist man auf einmal wieder, liegt man im Feld, dann ist man auf einmal in so einer Höhle im Wald an dieser Stadtmauer und sowas. Also ich fand, fast jeder Ort war irgendwie besonders. Dieser brachliegende Bahnhof, der irgendwann dann wieder hergerichtet wird zu einem kleinen Haus und die Figuren irgendwie in ihren sehr interessanten Kostümen, die auch sich so davor und daneben so bewegen. Ich fand das auch, also eine Zeit lang war ich richtig begeistert, aber dann ist der Film auch so ein bisschen an mir vorbeigespült, hatte ich das Gefühl. Lukas, wie hast du das denn empfunden?
Ich glaube, da ging es mir ganz ähnlich. Ich wollte diesen Film wirklich lieben und stand immer wieder wie vor so einer unsichtbaren Mauer. Ich finde diese Grundidee ja eigentlich sehr schön. Es gibt von D.H. Lawrence einen Reisebericht über etruskische Orte, wo der auch all diese Grabkammern besucht. Ich glaube, 1927 ist das Buch erschienen. Und da erzählt der am Anfang, die Etrusker sind auch so eine Art Gegengeschichte. Für viele Historiker dieser Zeit, wie Theodor Mommsen, den er da spezifisch nennt, durften die eigentlich nicht sein, weil sie waren nicht die Römer, sie waren nicht die Griechen. Man identifizierte sich eher mit den Voranschreitenden, mit den Erobernden und nicht mit den Unterworfenen, die dann in den Erzählungen, in den Schriften dieser Zeit davor dann auch oft zu so Wilden, zu Barbaren, zu Grausamen wurden. Und Lawrence fragt sich da finde ich, völlig zu Recht natürlich auch, hey, Moment, was ist, wenn ihnen das zugeschrieben worden ist? Was, wenn da die Sieger ganz deutlich die Geschichte geschrieben haben? Und wir sehen hier ja auch Zeit und Gegenwart, vor allem als so eine Oberfläche. Der Begriff Palimpsest stand in vielen Kritiken. Man hat das Gefühl, dass jetzt ist immer so eine Schicht von vielen. Und wenn man sich nach unten greift, merkt man, die Welt könnte auch eben andere Möglichkeiten haben, könnte anders sein. Aber irgendwie bin ich bei diesem Schwelgerischen, und der Film greift nach dem Begriff des Schwelgerischen sehr, nicht irgendwie dazu gekommen, das zu genießen. Ich auf so einer objektiven Ebene sitze ich da die ganze Zeit und denke, das ist alles schön und reizvoll und ehrlich gesagt, alles, was die Leute, die diesen Film lieben, in ihre Texte geschrieben haben, das scheint mir völlig legitim. Ich will wenig davon aktiv widerlegen und trotzdem bleibt so eine Grundskepsis. Und ein Versuch wäre irgendwie vielleicht so zu argumentieren, erstmal zum Anfang, also ich erforsche meine Skepsis gegenüber diesem Film selbst noch so ein bisschen, dass diese Auseinandersetzung mit der Welt in diesem neuen italienischen Kino auch immer so ein bisschen an Pasolini orientiert ist. Also ich meine, Marcello und auch Rohrwacher haben die beide schon sehr bewusst als Vorbild genannt. Und wir haben ja in diesen Freibeuterschriften irgendwie auch so eine Art von Konsumkritik. Wenn die wirklich Marxismus sein soll, dann ist auch irgendwie ein Naturschutzgebiet die Sowjetrepublik. Und ich bin da nicht ganz sicher. Ich habe da immer so eine gewisse Skepsis, ob da nicht doch viel verklärt, romantisiert, zu sehr geliebt wird, um es irgendwie wirklich zu analysieren, zu beschreiben, um da mehr zu tun, als eben diese ganz vielen Elemente so in einem Reigen zusammenzufügen. Also es ist ja auch so eine Art Hexensabbat. Man hat hier so eine große Liebe für die magischen, für die gegenweltlichen Figuren. Und ich sehe das alles und will das lieben, aber irgendwie dringe ich nicht ganz dazu durch, weil ich schon das Gefühl habe, man hat das in vielen Kritiken so ein bisschen beiläufig weggewischt. Es ist irgendwie doch Naturkitsch, es ist doch irgendwie eine Liebe für das Vorbürgerliche. Ja, natürlich, das ist ja auch legitim, aber irgendwie auch für das Vorindustrielle, für das Vormoderne. Und das irgendwie, das sitzt mir irgendwie wie so ein Pfeil in der Seite und ich kann ihn nicht ganz rausziehen, aber ich bin wahnsinnig gerne bereit, mich überzeugen zu lassen. Also erzählt mir gerne, warum ich Unsinn rede, weil ich möchte diesen Film gern mögen und ihr könnt mir dabei helfen.
Du hast mich ein bisschen bei den Freibeuterschriften verloren. Könntest du dazu nochmal was sagen? Was sind die? Was steht da drin? Was hat das mit diesem Film zu tun?
Na, ich würde sagen, einer der bekannteren Bilder, einer der bekannteren Texte von Pasolini, die eben aus den Freibeuterschriften stammt, ist ja dieser Text über das Verschwinden der Glühwürmchen, die so ein bisschen für eine noch unberührte, noch nicht durchkapitalisierte, noch nicht durchverwaltete Welt steht. Und er sagt sowas, ich würde jeden Konzern tauschen gegen ein einzelnes Glühwürmchen. Und der Gedanke ist so ein bisschen so eine Sehnsucht nach der Unschuld dieser Vorzeit, nach der Rettung durch das Bäuerliche, durch diese Feldweisen und sowas. Und das ist irgendwie so eine Liebe, so eine Begeisterung, die ich nie ganz geteilt habe, die ich in diesem Film dann doch sehr stark spüre, wenn das dir vielleicht näher bringt, was ich meine.
Mhm. Und du meinst, dass die Filme das auch proklamieren quasi, also dass es nicht nur diese, sagen wir, Ort, Zeit, Art zu leben abbildet, sondern dass der Film ein Argument dafür macht, für das Gros, wie da gelebt wird, oder hast du das Gefühl in diesem Film dafür, wie einzelne Personen hier ihr Leben leben, weil Arthur ja jemand ist, der irgendwie dazwischen steht, ne? Der das ja gar nicht so richtig akzeptieren kann eigentlich und wie so ein Geist da eigentlich durchläuft.
Arthur ist sowieso jemand, der außerhalb von allem steht, der ja auch für mich so große, so fabelartige Gesten im späteren Verlauf entwickelt, die sich allen Arten zu leben und allen Formen des Lebens irgendwie so entgegenstellen, der letztlich als einzigen Bezugspunkt diese Ariadne-Fäden, aber wahrscheinlich auch eben die Liebe sucht und das Romantische. Aber ich würde schon sagen, dass genau wie Pasolini auch diese Filmemacher im ländlichen, im vermeintlich unberührten so ein revolutionäres Potenzial sehen, dass die da eine Hoffnung auf Gegenwelten entwickeln, die ich irgendwie romantisch und niedlich und sympathisch finde, aber wo ich nie ganz mitgehen kann.
Ich verstehe gar nicht oder ich sehe das gar nicht, warum da irgendwie so dieses Vorbürgerliche oder die Naturkitsch oder was auch immer, also das sehe ich da überhaupt nicht darin oder was davon glorifiziert werden soll, weil also für mich ist das in erster Linie die Geschichte von einem, der halt so im Gestern lebt, bis er darin begraben wird. Also das so ganz platt runtergebrochen, wie sie das ja auch dann in dem Finale unternimmt. Ja. Und ich finde auch, also klar ist das irgendwie fast mit einem gewissen Faszinosum eingefangen, ob das Natur als solche ist, ob das dieses Leben auf dem Land da ist mit allen Riten und Gebräuchen. Wir sehen diese Theaterpraktiken zu diesem Epiphania-Fest, was ich aber niemals als verklärend wahrgenommen habe. Also allein wie diese Gruppe der Tombaroli untereinander umgeht, das habe ich immer sehr ambivalent wahrgenommen, weil sie ja auch genau dieses Gewalttätige, was ja auch Pasolini eben gezeigt hat in diesen Milieustudien immer wieder. Also einerseits so. Einerseits können sie die Heiligen, Überhöhten sein, die Unschuldigen, wo so eine Art von Archaik auch tatsächlich vielleicht verklärt wird. Auf der anderen Seite herrscht aber auch so eine gewisse Form der dauerhaften Gewalt oder eben diese Isabella Rossellini-Figur, die da in diesem verfallenden Herrinnenhaus lebt, also im Gestern festhängt, die auch noch so eine Art von Herrin- und Dienerin-Verhältnis ausergeht, was dann auch wieder an die vorherigen Teile der Trilogie anknüpft. Also einerseits Land der Wunder, dieser herrische Vater, der die Familie hindern will, in der neuen Zeit anzukommen. Im zweiten Teil diese Marchesa, die die Dorfbevölkerung ausbeutet. Also das ist dann auch so ein roter Faden, der sich da durchzieht.
Absolut. Nur frage ich mich, ist denn das Begrabenwerden nicht der größte romantische Gestus dieses Films, der tatsächlich zurückführt zu lange Verlorenen, wo dann die Fäden an ihr Ende kommen, wo die Verwurzelung im Boden dann endlich Früchte trägt. Also ich habe irgendwie in einem Text, ich glaube von Nino Klingler, gelesen, dass es ja auch irgendwie eine Sehnsucht ist, in diese Gräber zu kommen. Das ist auch wieder so ein Kinobild, vielleicht so ein bisschen so das Eingeschlossensein, das Höhlengleichnis. Und ich habe schon das Gefühl, dass die einzige Möglichkeit aus dieser doch sehr zugestellten Welt, die wir am Ende sehen, also am Ende wird er aus der einen Gruppe verstoßen und trägt seine Zeit dann zu mit so einer Schwundstufe davon, mit so noch unangenehmeren Typen. Er hängt dann auf irgendeiner Baustelle rum und die letztliche Flucht ist dann doch irgendwie wieder zurück in diese romantischen Gesten. Also natürlich ist da auch eine Figur, die den Protest gegen alles darstellt, die so einen grundsätzlichen Universalwiderstand irgendwie auch verkörpert, wenn wir dann vielleicht wieder an Pasolini zurückdenken, der ja auch irgendwie gefühlt am Ende gegen alles war und gegen die Welt. Aber ich weiß nicht, also mir scheint selbst das Begrabenwerden noch irgendwie ein großer romantischer Gestus, der ja gut in diese Fabelwelten irgendwie passt zu sein, oder?
Aber warum kann das nicht beides sein? Also ich würde dir insoweit zustimmen, dass das für Arthur durchaus ein Happy End ist, was wir da sehen. Also dass dieser hoffnungslos verlorene Romantiker, der nirgendwo ankommt in der Welt, dass er dann in diesem Inneren der Höhle begraben wird und ganz bei sich, ganz bei dieser, bei dem Traumbild der Geliebten ankommt, da würde ich dir zustimmen. Also das rahmt sich schon für ihn als Charakter, als Happy End, aber ich finde nicht, dass das für den erzählerischen Bogen verklärend oder romantisierend gelesen werden kann. Sie zeigt uns ja auch Gegenwelten auf. Also sie hat dieses, was ja auch sehr gewitzt eingebracht wird, dieses, ich würde mal sagen, feministische Wohnprojekt, was sich da formiert mit Italia, wo er theoretisch hätte ankommen können, wo er seine reale Liebe hätte finden können, die er ja offenbar auch eine Zeit lang zumindest lebt innerhalb dieses Films. Aber nein, er entscheidet sich eben weiterzuziehen und kommt eben dann ja in dieser, in der Welt der Träume und der Untoten wieder an. Deshalb, ich würde sagen, man kann das durchaus beides so stehen lassen und das auch in so eine Ambivalenz begreifen, die der Film da sucht.
Wie siehst du diesen Charakter Arthur, Yannick? Also was sucht der eigentlich? Also weil wir kommen ja an und wir wissen, es gibt diese Benjamina, das ist die wir immer in diesen Visionen dann sehen und wir wissen, er ist irgendwie auf der Suche nach ihr, aber er sagt das ja gar nicht so offen eigentlich, den Figuren. Ne? Er macht ja da immer irgendwie mit und wir wissen irgendwie, ihn treibt irgendwie etwas anderes, bis dann am Ende eben, also der Ariadnefaden einerseits von, wer ist es, Theseus, ne? Kämpft gegen den Minotaur, der braucht den, um da rauszukommen. Und das andere ist Orpheus und Eurydike, ne? Auch wenn wir hier, wie du gesagt hast, Lukas, bei den Etruskern sind, diese beiden Sachen klingen so ein bisschen an, ne? Also jemand anderen aus der Unterwelt irgendwie rauszuholen. Weil ich finde das gar nicht, Lukas hat ja sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen schon eingebracht. So klar eigentlich, was sucht er? Und das ist vielleicht noch eine Sache für mich. Was genau möchte, welche Frage möchte mir der Film stellen? Vielleicht nochmal so, Yannick, was würdest du darauf antworten? Wie kommst du auf diese Figur klar und welche Frage öffnet der Film vielleicht für dich?
Na, die Frage, die der Film an solche eröffnet, wie es Alice Rohrwacher ja auch explizit in Interviews sagt, ist, wie gehen wir mit unserer Vergangenheit um? Und da gibt es eben diese verschiedenen Optionen.
Also die persönliche Vergangenheit und dann aber auch die Vergangenheit des Landes, aber auch die Vergangenheit.
Genau, alles. Sowohl als auch. Das ist so offen gehalten, diese Frage. Das kann dieser romantisierende Blick sein. Wir können uns darin verlieren, uns wahnhaft an irgendwas versteigen. Wir können aber auch überlegen, wie können wir das produktiv machen? Wie können wir ältere Schichten, ältere Schätze, ältere zivilisatorische Errungenschaften vielleicht wieder ans Tageslicht befördern? Aber nichts davon führt so wirklich zu einem Abschluss, sondern sie breitet diese verschiedenen Fäden aus und wir bekommen sie so halb zu fassen, aber dann entgleiten sie uns wieder, wie sie das eben auch mit dieser Figur von Arthur unternimmt. Und ich würde sagen, ich habe ihn wahrscheinlich während des Sehens auch nie so ganz zu greifen bekommen, weil wir eben, ja, wir erfahren nicht viel über ihn, er schweigt sehr oft, wir bekommen diese Traumbilder und Hirngespinste bekommen wir dann tatsächlich ohne Dialog oder ähnliche Einordnungen serviert, sondern die sind da dazwischen montiert, aber das finde ich auch faszinierend und ich denke, dieser Arthur ist halt so das Sinnbild des Entrückten an sich, also auch dieses Heimgesuchten, dieses aus der Zeit Gefallene, der da nicht so ganz reinzupassen scheint, ob man das nun als Allegorie auf ein gegenwärtiges Italien sehen will, auf eine allgemein heimgesuchte Gesellschaft, wenn man das in so einem ontologischen Sinne liest. Ich denke, das ist dieses Angebot, das sie uns da macht, wie wir auf diese Figur blicken können.
Ich würde auch sagen, er ist so eine Verkörperung des Ideals, oder? Er verweigert sich ja allen pragmatischen Lösungen, selbst den pragmatischen Utopien. Ich finde, diese umgebaute Bahnstation, in dem die Frauen dann leben, ist ja so eine Art Utopie, in der alles plötzlich irgendwie so eine sehr große Schönheit bekommt. Mhm. Selbst vermeintlich triviale Sachen wie, alle sitzen da und bekämpfen ihre eigenen Läuse. Und es hat so was ganz in sich gekehrtes, ruhiges, angenehmes. Und trotzdem muss er da weg. Also er hat auch so einen Starrsinn. Er hat so eine grundsätzliche Verweigerungshaltung, selbst gegenüber den Sachen, die wir als Zuschauer irgendwie im besonderen Maße als schön, als reizvoll, als Gegenwelt auch verstehen. Und er kann eben nicht. Also er kann auch den Kopf der Statue nicht abgeben. Er kann ihn nicht für sich behalten, sondern er kann dann in seiner in seinem Idealismus ihn eigentlich nur noch von sich schleudern. Also das scheint mir schon auch für seinen Charakter so die zentrale Stelle zu sein, wo wir merken, er ist Teil von keiner Welt. Er gehört nicht in die Vergangenheit, er gehört nicht in die Gegenwart. Er ist sicher auch so ein bisschen in diese Karriere geschaut, so eine dieser heiligen Narrenfiguren, also wie Lazaro oder sowas, der vielleicht noch so ein bisschen weiter entrückt ist oder sagen wir, der noch so ein bisschen weiter gerückt wird, eben in die Nähe von so klassischen heiligen Figuren. Ich finde, er hat nun doch was sehr Weltliches irgendwie, aber wendet es dann in seinem Handeln eben wieder in etwas anders Weltliches. Also ich finde das schon irgendwie ganz interessant, dass uns vor allen Dingen vor Augen geführt, wie viele Angebote Teil dieser Welt zu sein er bekommt, die er alle abschlägt. Das ist ja etwas, das bei Lazaro nicht passiert ist, der schon eher stärker bestraft und abgelehnt und geprügelt wurde durch die Welt und der stärker so eine, vielleicht so eine Jesus- oder Hiobs-Figur ist, was ich jetzt bei ihm eben nicht so sehe. Er ist ganz passiv und das scheint mir auch wichtig zu sein. Das hat mir vielleicht auch so ein bisschen geschadet, weil ich das Gefühl habe, weniger in der Lage gewesen sein, mit dieser Figur irgendwie zu arbeiten, etwas in sie zu projizieren oder so, sondern manchmal hat man das, und das ist vielleicht auch das Fellini-eske dieses Films, ja, diese Fellini-Figuren, die so gezogen werden durch diese Zirkusse, durch diese Manegen. Und so habe ich ihn auch so ein bisschen erlebt. Ich glaube auch, das Fellini-eske ist das, was mir in der Karriere von Rohrwacher weniger gefällt, weil ich all diese Paraden, all diesen Exzess bei ihm immer auch so ein bisschen als verzweifelt erlebe. Also wenn ich irgendwie an das Ende von zum Beispiel seiner Orchesterprobe denke, da denke ich dann auch so, okay, dir ist dramaturgisch nichts mehr eingefallen, deshalb kommt jetzt noch ein bisschen Chaos. Und manchmal erlebe ich diese Gruppen und diese Fluchten in die Hexensabbats und so auch so ein bisschen so. Also es fühlt sich bei mir auch alles hier so ein bisschen, ich mag das Schwelgerische, aber irgendwie ist es zu viel und irgendwie ist es zu voll geklatscht manchmal.
So, ganz kurze Werbung für Katz. Wir sind auf eure finanzielle Unterstützung angewiesen. Das wisst ihr ja. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr einerseits zu uns in den Katz Discord kommen, wo wir jeden Tag über Popkultur gemeinsam diskutieren. Und ihr könnt unsere Specials hören. Jeden Monat gibt es eins davon, mehrstündige Folgen, wo wir über große Filmografien sprechen. Das letzte Special war Godzilla. Da hat Lukas mit Jenny Ecke und Daniel Schröcker zusammen dieses Megaphänomen bearbeitet. Ganz tolle Folge geworden, finde ich. Und die nächste Folge wird der italienische Neorealismus. Bei mir ein großer blinder Fleck. Ich freue mich sehr, darüber mit Lukas und J.E. zu sprechen. Wenn ihr diese Folgen hören wollt, schaut mal nach steadyhq.com/katz und jetzt weiter im Text. Ich habe auch Probleme mit solchen, sagen wir mal, manchmal personell überladenen Filmen, die noch so eine epische Dimension haben. Da merke ich auch manchmal, habe ich da noch gerne mehr vielleicht, was mir direkt gegeben wird, an dem ich mich abarbeiten kann. Ich würde trotzdem vielleicht noch mal, sagen wir mal, den religiösen Aspekt, ihr habt jetzt auch so Heiliges und so vielleicht Anderweltliches angesprochen. Es ist ja eigentlich ganz interessant, dass Italia, die dann merkt, dass sie da diese Gräber plündern, dann auf einmal nichts mehr mit denen zu tun haben will. Zumindest hat man dieses Gefühl, also sie ist total geschockt, dass die Leute das machen. Aber die Leute auf dem Land, die Armen, ist ja ein Film, der sich auch für diese Klassenfrage irgendwie ausspricht, die haben damit eigentlich kein Problem, weil sie das Geld brauchen und weil da irgendwie auch eine Veränderung des Glaubens stattgefunden zu haben scheint, oder? Also, dass es irgendwie so ist, dass man sagt, naja, die brauchen das jetzt nicht mehr, die Toten, wir können uns das nehmen. Und bei Arthur fragt man sich immer so, warum macht er da eigentlich mit? Also sucht er wirklich seine Freundin, sucht er, wie es ja auch beschrieben ist, so ein Tor in die Unterwelt, um sie ihr tatsächlich magisch zu begegnen? Oder ist das eher sowas, also, weil wir sehen sie ja auch immer an diesen Gräben irgendwie stehen, was ich mich auch gefragt habe, ist es vielleicht so, dass er denkt, sie ist irgendwo verschütt gegangen oder so, oder er hat ihr irgendwas erzählt oder sowas und sie liegt jetzt irgendwo, aber weiß nicht mehr wo. Also, er hat ja diesen Drang irgendwie, ne, in diese Unterwelt reinzugehen, aber die Szene, in der er dann den Kopf auf dem Boot einfach in den Boden schmeißt, weil er sagt, dass da soll kein Mensch sehen, zeigt ja, dass er da etwas anderes drin sieht als die anderen. Ne? Also für ihn ist das nicht so kommodifiziert, sondern für ihn ist das irgendwas Sakrales, da abzusteigen, obwohl er nicht, gleichzeitig nicht als sonderlich religiös oder so dargestellt wird. Und das fand ich eigentlich schon ganz beeindruckend, diese, vielleicht kann man auch sagen, der Atheist, der aber trotzdem irgendwas glauben will und irgendwo hingezogen wird in irgendwie so diese andere Welt. Und am Ende findet er das ja tatsächlich auch. Während die anderen alle vielleicht so pseudo-religiös, materialistisch da so rumwuseln um ihn eigentlich, ne? Und dann ist die Frage, wie man das wie man das lesen will.
Ist der nicht zu sehr Leerstelle? Also ich habe ihn so als so sehr bedürfnislos erlebt. Ein rein so reflexartig, instinktiv gezogener, getriebener. Also mir scheint das auch alles so ein bisschen vorintellektuell zu sein. Oder etwas so Instinktives. Also als würde so eine Stimme aus dem Untergrund ihn rufen. Er wird davon ja auch bewusstlos. Und ohnehin scheint er mir auch vorher schon einer ohne großes Bewusstsein zu sein. Ich weiß nicht, ob das den Film interessanter oder weniger interessanter macht. Ich habe nur immer das Gefühl gehabt, er hat eigentlich keinen inneren Motor, außer eben nach dem zu streben, was ihn anruft. Also er ist in der Hinsicht eine sehr religiöse Figur. Einer, der nicht anruft, sondern angerufen wird. Der nicht formt, nicht lenkt, nicht steuert, sondern eben dem das alles passiert. Der vielleicht irgendwie auch so ein idealer Gläubiger ist in dieser Hinsicht.
Ja, und also mich stört das nicht. Für mich macht es das eher spannender, gerade weil es dann in dieser Vieldeutigkeit angelegt ist, auf worauf man das nun als Allegorie oder was auch immer lesen möchte. Und das so als gegenwärtige Reaktion, also als Reaktion auf eine gewisse Gegenwart, in der wir uns gerade befinden, das so zu installieren, finde ich einen sehr spannenden und faszinierenden Schachzug. Und zur Frage der Religion, ich weiß gar nicht, ob ich das mit einem religiösen Begriff unbedingt umschreiben würde, was die da machen, sondern ich denke einfach, und das klang bei Christian auch schon an, dass Arthur so eine Mittlerfigur ist, eben auch im Blick auf Kunst, also auch ein gegenwärtiger Blick auf Kunst. Einerseits, dass das reine Objekt, die Fracht, die verschifft wird, das, was in Geld umgewandelt werden kann, die Ware, der Rest der Gruppe, die kümmern sich darum gar nichts, der wird der Kopf abgeschlagen von der Statue, um besser verschifft werden zu können und aus der Grabkammer geborgen werden zu können. Und andererseits haben wir Arthur, der sich dieser Kunst nähert und da irgendwas drin zu sehen versucht. Natürlich, der Film suggeriert uns, er sieht da einfach diese tote Freundin in der Figur, aber das nochmal abstrahiert, also überhaupt Kunst als irgendwas, das mit Projektion aufgeladen werden kann, das tatsächlich mit einem, ja, wenn man das irgendwie mit Benjamin und diesem Aura-Begriff, also dieses, da kann irgendwas zurückschauen, man behaftet das imaginär mit so einer Fähigkeit, dass das auf einen zurückschauen kann, den Blick erwidern kann, dass da irgendein Tor zu was anderem noch eröffnet werden kann, dass die Kunst wiederum als Medium fungiert, dass Kanäle zu anderen Welten uns aufzeigen kann. Ich denke, das ist genau der Zwiespalt, in der sich die Figur im Blick auf Kunst bewegt.
Es könnte auch das Verborgene selbst sein, also das ist mir noch aus den Ägypten-Folgen von Geister so im Blick, dass es eben auch religiöse Artefakte zum Beispiel in Ägypten gab, die für niemanden eigentlich gemacht waren. Ja, also da gab es so ein paar Priester, die haben sich die angeschaut, aber das war nicht für die Öffentlichkeit eigentlich. Und dann tausende Jahre später wird es dann quasi ausgegraben. Und als er den Kopf dann wegschmeißt, hat man auch so das Gefühl, er will, vielleicht geht es ihm gar nicht um die Kunst oder die Sachen, die da drin sind, sondern diesen Raum eigentlich schützen, diesen Ort, dass es noch so etwas gibt, was noch nicht vielleicht, weiß ich nicht, kommodifiziert ist. Andererseits habe ich auch mich gefragt, ist er vielleicht so wie wir jetzt, also wie wir, wenn wir so einen Fellini-Film sehen und denken, oh, das waren noch Filme, das waren noch Zeiten, ich will irgendwie zurück dahin. Also ich meine, ich wohne in Sachsen, ich laufe ja oft so durch die Gegend, das ist schon irgendwie gruselig und gefühlskalt und sehr individualistisch alles. Dann sehe ich aber das wieder und denke mir, ah nee, danke, ich möchte doch nicht auch auf diesen Truck mit sitzen und da irgendwie mit dem frönen. Und so konnte ich mich dann auch so ein bisschen in ihm sehen, als jemand, der da auch nie so richtig ankommen kann in dieser Massengesellschaft, in dieser Gesellschaft des Spektakels, die da aufgeführt wird.
Was du beschreibst mit diesem, also der will ja irgendwas schützen und bewahren, vielleicht auch vor den Blicken der Öffentlichkeit schützen. Das ist ja genau das, weil ich gerade schon Benjamin und die Aura erwähnt hatte, was ja auch Benjamin schreibt, also für den Kultwert von Kunst, also Kunst, die eigentlich ihren auratischen Effekt daraus zieht, dass sie eben nicht für die Augen der Öffentlichkeit gedacht ist oder dass bestimmte heiligen Gemälde, Ikonen nur zu bestimmten Anlässen enthüllt, gezeigt werden und dann den Rest des Jahres verhüllt, irgendwo versteckt werden, dass darüber das Auratische gewahrt wird, wenn man das in seiner Argumentation liest. Und das ist ja auch, denke ich, was was man durchaus auf dieser Ebene der Fertigung dieses Films überhaupt sehen kann. Also diese Lust am Analogen. Alice Rohrwacher hat es auch schon bei Glücklich wie Lazaro in Interviews beschrieben, wie sie also auch über das analoge Filmmaterial, über das analoge Filmen dieses Ereignishafte versucht einzufangen, das Unkontrollierbare, was ja auch wiederum Merkmale von diesem auratischen sind. Also ich denke, das ist durchaus eine Fantasie, die da bedient werden soll auch, aber die sie auch verhandelt. Also ich würde das gar nicht so, dass sie das rein affirmativ einfach nur versucht, weil das ist nicht möglich, wenn man dieser Argumentation folgt, aber dass da zumindest so eine Ambivalenz und Zweischneidigkeit herrscht, wie man damit umgehen kann und das überhaupt als Frage in den Raum zu stellen.
Also das Zeigen und Verbergen ist natürlich ein großes Thema. Mich würde nur interessieren, wie ihr dann diese Gesten des Films, die damit zu tun haben, deutet. Denn das Erste, was wir sehen, ist ja tatsächlich eine Kamera, wo erst das Objektiv geöffnet wird und dann wird es wieder verschlossen. Mhm. So als hätte man, als wäre man irgendwo begraben, ein Stein wird zur Seite gerollt und dann sofort wieder davor gestoßen. Und später sind wir ja auch ganz aktiv im noch nicht geöffneten Grab. Die Kamera kann penetrieren, kann dort sein, wo der menschliche Blick noch nicht hinkommt. Also ist dann nicht irgendwie diese Art zu filmen, ist dann nicht diese Art zu schauen, irgendwie doch was wahnsinnig voyeuristisches, gieriges, skopophiles? Also wird nicht irgendwie dieses Allerheiligste, das du gerade beschrieben hast, nicht dann doch irgendwie sofort aufgebrochen von dem, was die Kamera eben magisch ohne irgendwie das menschliche Zusein vermag? Also dann hätte ich irgendwie, dann denke ich stärker, hätten wir vielleicht irgendwie bei Framentino bleiben sollen, so dieses Gefühl, eine Abwesenheit der Menschen an Orten, weil hier habe ich das Gefühl, das ist immer nur so ein Präludium für das Eindringen. Und das andere, was ich mich gefragt habe, so okay, die Ereignisse.
Kann ich dazu kurz was sagen?
Weil, okay, natürlich.
Nur weil die Kamera damit dabei ist, würde ich nicht sagen, dass die Thematisierung dann komplett fehlschlägt davon. Ne? Nee. Also wir sollen uns ja gerade wundern, was mit dem Arthur ist, warum er da runter will und das schützen will. Dass da natürlich dauernd die Kamera mit dabei ist und wir das sehen, auch wenn sie sich herantastet. Also es ist ja selten so, dass wir so zack und wir sind drin, sondern meistens ist das ja so auch so ein bisschen ein Prozess.
Na, es ging mir darum, dass die Kamera oft vor den Menschen dort ist. Also wir haben ja diese Szene, dieses Grab, dass sie nach der vor der Flucht, vor der Polizei und so, wo sie auch die Statue finden, da ist ja die Kamera zuerst allein Szene, und fährt über die Fresken und so. Mhm. Und da habe ich mich dann gewundert, okay, wenn es um das Bewahren, wenn es um das Reauratisieren geht, warum ist die Kamera dann so gierig schon vor den Menschen da? Also warum nimmt die das vorweg irgendwie?
Na, das ist ja genau das, was ich meine. Also sie versucht es ja nicht tatsächlich zu reauratisieren. Also das geht ja auch gar nicht. Und ich würde auch noch anmerken, Aura ja nicht verwechseln mit Magie und Heiligtum und dem Sakralen an sich. Also das, da muss man sich von frei machen. Ich denke, das Spannende
könnte
ist ja
man
genau
aber leicht nicht verwechseln, auch bei Benjamin, wenn wir ehrlich sind.
Sicherlich, ja. Aber das nur am Rande. Und ich denke, das Spannende entsteht ja genau daraus, dass sie eben über den Film beides machen kann. Dass sie dort sein kann und das im Blickwechsel, wenn dann beide Welten, beide Ebenen in der Montage aufeinandertreffen, dass dann irgendwas entsteht und diese auratischen Effekte, jetzt sind wir schon wieder da, also auch wenn sich Arthur dann dieser Figur nähert in der Grabkammer, wie das über diese inszenierten Blicke über das Nonverbale in Szene gesetzt wird. Also ich finde, da liegt schon eine große Kraft da drin und der Film traut uns auch zu, dass wir das lesen und dass wir darüber grübeln und uns vielleicht doch einfach nur oberflächlich davon um den Finger wickeln lassen und da fasziniert davor sitzen. Ich denke, das ist eine große Stärke, die den auszeichnet.
Ja, ich glaube nicht, dass das so ein Film ist, echt, bei dem man so jede, also mit der Lupe jede einzelne Szene und jede einzelne Einstellung dann ausdrucken kann, an der Wand machen und dann mit den Bindfäden verbinden und am Ende kommt dann so exakt das raus, was hier gesagt werden sollte. Aber deswegen müssen wir vielleicht auch ein bisschen raus aus dem Benjamin nochmal, aber so weiter, nicht Blümchen. Lukas, was wolltest du noch sagen?
Habe ich jetzt vergessen. Da habt ihr zu lange geredet. Tut mir leid, ich weiß gar nicht mehr.
Oh. Da dachte ich, du machst dir eine mentale Notiz rein. Aber vielleicht kommt das nochmal wieder. Wenn man schon denken hat, es komplett vergessen, kommt es wahrscheinlich gleich nochmal.
Trotzdem war wie das
vielleicht
Fresco
ein bisschen, ja, also ein bisschen auch die Hörerinnen und Hörer, tut mir leid, wenn ihr jetzt noch viel mehr auf dieser Ebene hören wolltet, aber ich würde vielleicht nochmal ein bisschen uns freischwimmen, freimachen von dem, was wir jetzt geredet haben. Gibt es noch so ein paar vielleicht kleine Szenen erstmal, bei denen ihr dachtet, das ist ganz clever gelöst. Oder vielleicht auch, das ist witzig. Also als dann irgendwie Kraftwerk anfängt zu spielen und dann wird gezeigt, so die Grave Robber Gang ist wieder zusammen und jetzt geht's los. Und in jeder Szene sehen wir irgendwie, wie ich am Anfang beschrieben habe, einen ganz anderen Ort, einen ganz anderen Gig, der da gemacht wird. Fand ich das schon einfach sehr witzig. So, Yannick, hast du vielleicht noch so kleinere Szenenbeobachtungen, die dir gut gefallen in dem Film?
Sehr spannend fand ich den Moment, wenn zum ersten Mal über die Tombaroli gesungen wird, also wo uns Rohrbacher also auch so eine Form der Legendenbildung innerhalb des Films zeigt, wie die Figuren, die wir eben beim Handeln gesehen haben, selbst zu Legenden, zu Narrativen, zu Geschichten werden, während sie selber noch anwesend sind. Also wir sehen, wie Arthur sich von der Szene entfernt, während nebenan über sein Ende gesungen wird und der Film ja auch das tragische Ende schon vorwegnimmt in dieser Szene. Also das ist eine sehr spannende Ebene, die sie dann noch mit reinbringt, und es passt ja dazu, dass sie uns auch darüber suggeriert, dass wir uns nicht einfach nur diesen nostalgischen Schwelgen und Suchprozessen und diesen Kunstbetrachtungen hingeben sollen, sondern dass es eben auch selbstreflexiv als Erzählung, als solche offengelegt ist, jederzeit von Anfang an, und dann später wird es auch nochmal gemacht, dass wir uns also nicht allzu sehr darin verlieren sollen. Und dieser Kippmoment, sowohl das Erzählen offen zu legen, am Anfang aber auch das Bildwerden offen zu legen. Lukas hat die Szene schon erwähnt, mit der es losgeht, also wo das so was Kamera Obscura-mäßiges bekommt, wie wir überhaupt in den Film reingelassen werden, das finde ich sehr bemerkenswert.
Also mir fallen zwei Sachen ein, auch zum einen diese Szene, weil es scheint mir auch irgendwie eine Tendenz dieses neuen italienischen Kino zu sein. Zumindest gibt es eine ganz ähnlich angelegte Sequenz in The Tale of King Crab von Matteo Zoppis und Alessio Reggio de Righi, weil dort auch irgendwie so eine Gruppe von irgendwie so älteren Herren so zusammensitzt und eine Geschichte beginnt zu singen, und wir denken so wahrscheinlich an so verschiedene so Traditionen, an Fado oder an diese Narco-Corridoro- Arten, irgendwie Songs zu schreiben. Also diese ganz vielen Traditionen, natürlich auch irgendwie an Hymnen und Minnesang irgendwie hier, wo permanent so eine unberührbare, eine aus der Ferne irgendwie angelegte zu sein scheint und so. Also ja, diese Reflexivität, die da drin liegt, finde ich irgendwie auch ganz schön. Und diese doppelte Sequenz, zwei verschiedene Songs, wie Christian ja schon angesprochen hat, die irgendwie für verschiedene Epochen stehen, aber die auf selbe Art und Weise oder auf ähnliche Art und Weise zumindest so die Welt ordnen, das finde ich ganz bemerkenswert. Und dann in dieser Beziehung zu Italia, wo man sich natürlich vielleicht auch beschweren kann, ist das jetzt irgendwie zu dick aufgetragen, ist das eine Metapher zur Beziehung mit Italien, die uns da irgendwie offenbart wird, das habe ich mehrfach als Beschwerde gelesen, aber das habe ich jetzt gar nicht so stark empfunden, aber da gibt es diese Begegnung, wo man sich über Zeichensprache, über Lautsprache irgendwie näher kommt, und das fand ich irgendwie auch ganz, ganz schön. Also da ist jemand, der ist auf merkwürdige Weise distanziert zur Welt, der ist ausdruckslos, der ist oft nicht jemand, der gut kommunizieren kann, und er findet hier eine Nähe in einer anderen Art zu sprechen, in einer Art, die irgendwie auch ihn enthebt aus den bestehenden Dialogen, also so eine Art eigene Geheimsprache, und das scheint mir auch immer so eine Sehnsucht dieses Kinos zu sein, so seine eigene Geheimsprache zu entwickeln, die die Feinde oder die, die einen belauschen könnten, noch nicht kennen, und das finde ich zumindest eine der schöneren romantischen Ideen dieses Films. Also diese ganze Sequenz, wo sie das lernen und wo sie es dann später auch anwenden, das fand ich eigentlich sehr schön gemacht. Ohnehin ist das ein Film, der ist voll von schönen Momenten. Ich weiß nur nicht, ob sie dann so wunderbar zusammenspielen im Endeffekt. Also ich habe aber auch gemerkt, dass jetzt gerade beim zweiten Mal sehen, so in der zweiten Hälfte ich den Film immer mehr mochte und mir immer mehr von diesen kleinen Szenen, die auch immer so ein bisschen in sich geschlossen sind, die auch so eigene, wirklich so Episoden auf gewisse Weise sind, also dass das schon irgendwie reizvoll war.
Ja, ich mag das Schelmhafte des Films total gerne, also als sie dann da fliehen vor der Polizei und dann kommen die Bullen, ja, und man sieht es so im Dunkeln, dass sie irgendwie da sind, dann haut er noch der Statue irgendwie mit der Axt da den Kopf ab, und dann wird rausgerannt, und dann merkt man so, ach so, sie waren es gar nicht, ne, sie haben einfach nur... Ja.
Und sie gehen so ins Undercranking, oder? Also sie benutzen wirklich so ganz alte Kameratechniken. Also es ist wie, als würden die Keystone-Cops auftauchen und wir sind so in den ganz frühen so zwei Reelern irgendwie. Alice Rohrwacher hat das in Interviews so beschrieben, als wäre es fast Stop-Motion. Und so weit ist es davon ja nicht entfernt tatsächlich.
Und was ich liebe an diesem Film, auch das ist mir dann nochmal aufgefallen, irgendwie hat man das Gefühl, das ist nicht so, wie man das manchmal beim modernen Kino hat. Weißt du, man will einen Ort etablieren, also jetzt Midsommar von Ari Aster zum Beispiel. Also haben wir diese Einstellung, wir haben diese Einstellung, wir haben diese Einstellung, wir haben dieses Haus, zwei Innenräume, fertig, so ungefähr. Ne? Das ist dann dieser etablierte Ort. Und ich habe hier das Gefühl, dass man immer wieder rausfallen kann aus dem Bild und nochmal weiterlaufen kann. Also wie er zum Beispiel da im Zug fängt zu rauchen, aber dann einfach in den Tunnel reinläuft und ist einfach weg aus dem Bild. Ja, oder wie eben hinter der Mauer sind da noch diese Siedlungen oder so. Also ganz oft, finde ich, ist es so, dass dieser Raum sich immer weiter öffnet und man gar nicht weiß, wo sind die Grenzen dieser Stadt, wo ist die Grenze dieser Welt, kann man nicht wie Arthur selber einfach immer weiter und weiter stolpern von Grab zu Grab zu Grab. Ich finde, das hat eine tolle Energie. Auch der Shot, als er in der Spiegelung steht und auf die Pfütze zeigt, weil da drunter das letzte Grab wahrscheinlich ist und sie das dann mit dem Bagger ausbaggern. Also auch toll und natürlich coole Kameratricks, die ich nicht ganz benennen kann. Aber gerade dieser Flip kommt ja öfter und man fragt sich immer, was genau will sie uns damit erzählen? Diese ganzen Sachen.
Ich mochte
was noch gesagt werden zu dem
einmal Film? Ich mochte doch einmal die Stimmung, als er den Kopf hat fortgeschleudert und man ist wieder im Zug, wie am Anfang, aber in einem ganz anderen Zug. Und es herrscht eine ganz seltsame, besiegte, somnambule Stimmung ein. Also alle Energie scheint von allem abgezogen zu sein. Man ist so halb in der Traumwelt, halb eigentlich schon eingeschlafen. Und irgendwie wäre ich, glaube ich, gerne länger in genau dieser Stimmung gewesen. Also diese seltsame, aufgekratzte Energielosigkeit. Also irgendwie, das fand ich ganz interessant, eingefangen und gefilmt, alle pennt schon irgendwie, das ist so ein bisschen so, wie wenn man irgendwie vom Feiern wiedergekommen ist und es ist so 5 Uhr morgens oder sowas und alle hängen nur noch irgendwie so rum oder so, das fand ich irgendwie ganz schön inszeniert, diese ganze Sequenz.
Ja, waren auch ein paar gute After-Hour-Tracks im Soundtrack. Janik, muss noch was gesagt werden, bevor wir jetzt zur Bewertungsrunde kommen?
Ja, ganz kurz zu der, was Lukas beschreibt, das ist doch auch die Szene, in der er dann den Toten begegnet da, oder? Mit dem Feuerzeug, das ihm da gegeben wird, meine ich, mich zu erinnern.
Naja.
Was gibt's noch
Stimmt,
zu sagen?
Stimmt, der Film trägt ein bisschen dick auf. Das ist zum Beispiel eine Szene, bei der ich so dachte, was sollte das jetzt, dass wir noch mal die am Anfang noch mal sehen aus dem Zug und so weiter und so fort. Also man lässt sich mitreißen, aber es ist, glaube ich, auch nicht jedes Bild gut befragbar vielleicht.
Ja, na, ich würde vielleicht noch ergänzen, also weiß ich auch, Lukas fragt, ob die all die schönen Momente zusammenfinden. Ich finde da ganz spannend, wie gesagt, mir fehlt so der Überblick über so das, die große Vielfalt des italienischen Kinos derzeit. Aber wenn ich das zum Beispiel auch mit dem Die Purpursegel von Pietro Marcello zusammennehme, also dass auch da durchaus was Subversives drinsteckt, also ein gewisses Verweigern gegenüber einer Erzählökonomie, wo alles zu einem höheren Zweck dienen muss und alles muss am besten noch zu einer Stringenz zusammengeschnürt werden, sondern diese Filme nehmen sich halt Zeit, so dieses lustvolle Umherschlendern und Abschweifen, und es geht auch gar nicht so darum, jetzt so Bilder zu kreieren in jeder Szene, die man dann so einfrieren könnte, sondern diese Schönheit entsteht eher aus der Bewegung, aus der Zusammensetzung, wie diese Szenen und Bilder zusammengebaut und montiert werden, und das finde ich einfach eine Wohltat, und das macht für mich auch den Reiz aus, weshalb ich mich das so gerne umgarnen lasse, auch beim zweiten Sehen.
Also man muss den gesehen haben, Janik, sagst du?
Ja, sage ich.
Lukas, muss man ins Kino und diesen Film sich anschauen?
Wenn ich ehrlich bin und mir anschaue, was sonst so im Kino läuft, ja, man sollte sich den schon anschauen. Er ist besser als das, was einem sonst so geboten wird. Ich bleibe vorsichtig skeptisch. Ich glaube, da ist auch irgendwie eine Tendenz zu etwas, das mir nicht behagt. Aber vielleicht kann ich es nach dem dritten oder vierten Sehen dann besser benennen. Ich glaube auf jeden Fall, ich bleibe dieser Regisseurin und dieser Gruppe, diesem Kino um sie herum auf jeden Fall erhalten und bin sehr gespannt, wohin man sich dort entwickelt.
Ja, ich bin auch jetzt erst richtig interessiert an diesem Film, weil ich den schon sehr, sehr beeindruckend fand. Aber es ist nicht so ganz mein Kino. Vielleicht wollte es dann doch zu viel, ich würde zu doll umspült. Aber nicht uninteressant, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Ist noch in den deutschen Kinos. Habt ihr sonst am Ende, jetzt ist nämlich Zeit für Shoutouts, irgendwas gesehen, gemacht, auf das ihr noch mal hingewiesen werden sollte? Yannick?
Ich gebe zu, dieses Mal überrumpelt mich die Frage.
Lukas!
Als wäre ich zum ersten Mal da. Na, was habe ich gesehen, was ich empfehlen könnte? Also Civil War finde ich ganz beeindruckend, aber da wird es ja auch eine Folge dazu geben.
Korrekt.
Wenn ich das, genau, deshalb sage ich nur Civil War schnell an dieser Stelle.
Ich bin ja gespannt, ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, dass so Alex Garland macht einen aktuellen politischen Kommentar, aber macht er ja dann, glaube ich, auch nicht. Ich bin gespannt.
Nö, finde ich nicht.
Lukas, hast du was?
Ja, ich würde euch einen Podcast empfehlen. Zum Teil habe ich nämlich daran mitgewirkt. Im Rahmen der Diagonale, dem Festival des österreichischen Films, ist veranstaltet von Jugend ohne Film. Hat ein Workshop stattgefunden für Filmkritik. Und diesmal hieß der Von Filmen sprechen. Und Thema war eben auch Podcast. Geleitet haben den Teilnehmer dieses Podcasts hier, Patrick Holzapfel und Bianca Jasmina Rauch. Ich habe auch daran teilgenommen. Und auch einige der Teilnehmenden waren schon in diesem Podcast zu hören, zum Beispiel Moritz Stock oder Patrick Fey, alle anderen dort Teilnehmenden. Da könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass die irgendwann in Zukunft mal Gäste bei Katze sind. Ja, herzlich
eingeladen.
Ja, ich glaube, das wäre super produktiv. Ich glaube, das wären tolle Stimmen für hier. Im Rahmen dieser dieses Workshops sind 6 Episoden über alle möglichen Themen entstanden. Es gibt eine über den Eröffnungsfilm von Ruth Beckermann, Favoriten, und die ganze Eröffnung selbst. Übrigens eine der miesesten Festivalpartys, auf der ich seit langem gewesen bin. Es gibt ein sehr schönes Gespräch mit der Regisseurin von New News from Another Home, die quasi den News from Home von Chantal Ackermann komplett neu aufgelegt hat. Fast 40 Jahre später, irgendwie, was ein super spannendes Gespräch und ein super spannender Film ist. Es gibt eine Diskussion über Künstlerinnenporträts anhand von 2 aktuellen Beispielen und so weiter. Ich glaube, da ist viel Schönes bei zu hören. Man findet das unter anderem unter der Adresse diagonale.at/podcast oder man sucht einfach nach dem Diagonale Podcast im Podcatcher des Vertrauens oder bei Spotify oder was auch immer die Barbaren dort draußen nutzen. Auf jeden Fall, glaube ich, sind da sehr viele schöne Gespräche dabei entstanden zu der Frage, wie spricht man über die Filme, wie spricht man über Kino, wie spricht man miteinander, wie interviewt man. Ich glaube, all die Grenzen des Ganzen werden dort so ein bisschen aufgezeigt. Auch es wird viel mit der Frage gearbeitet. Patrick Holzapfel ist sehr skeptisch gegenüber dem Format Podcast. Ich glaube, auch das klingt hier und da an. Also ich glaube, wer Freude an Katze hat, wird auch dort eine Menge Interessantes finden.
Das klingt reizvoller als Civil War. So.
Das klingt jetzt aber skeptisch gegenüber dem Format Podcast. Okay.
Ja, ich mag das. Er hat am letzten Tag in die Gruppe gesagt, ja, ich hasse Podcasts eigentlich. Und das fand ich einen super tollen Mic-Drop auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der Hass so weit geht oder ob das mehr auch so eine bestimmte Haltung ist auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel verraten, aber ich glaube, das würde er mir nicht übel nehmen. Ich fand das auf jeden Fall einen sehr schönen Moment.
Also ich meine, Gen Z findet ja GIFs uncool und jetzt ist es auch bei mir
Gen als Millennial angekommen. Gen Z und ich finden GIFs uncool.
Das heißt, genau, also wir jetzt alle, das haben wir jetzt auch alle angenommen, würde ich sagen. Also ich weiß nicht,
von mir, ja.
GIFs verschicken von dir. Und also spätestens bei Alpha sind wir uns alle sicher, sind Podcasts mega uncool. Ja, also Podcasts werden als so ein seltsames Millennial-Ding irgendwann gelten. Aber wir sind ja welche, oder ich zumindest, dann können wir noch weiter welche machen. Übrigens, apropos altmodische Unterhaltungsformate, ich habe mir jetzt mal ein Herz genommen und auf Empfehlung so 6 oder 7 NDR-Dokus zu den Halligen angeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal in diesem Rabbit Hole wart. Das sind diese Inseln im Wattenmeer, auf denen Warften sind. Das sind so kleine Siedlungen. Und immer, wenn Sturmflut ist, wie die große Sturmflut 62, was ganz oft in den Dokus gedroppt wird, dann sind diese ganzen Inseln überspült. Also dann sind tatsächlich nur noch diese Häuser und so ein bisschen Wiese drumherum zu sehen. Und es gibt eine, und die kann ich wirklich empfehlen, Sturmflut auf Hallig Hogert, auch 7 Millionen Klicks auf YouTube. Vielleicht habt ihr die auch da draußen schon gesehen, wo eine Frau begleitet wird, wie die Schafe hochgeholt werden müssen und wie wir jetzt mal die Verschottung draußen anbringen müssen und so. Und diese ganze Halligenwelt, es ist eine unglaubliche, ein seltsames Sehnsuchtsbild, wenn man das sieht. Man denkt einerseits, also man sollte das so gucken, schön warm anziehen, was zu essen holen, alles, was die da nicht so haben, gerade während da die Sturmflut kommt. Und gleichzeitig merkt man, man will dahin. Also man ist immer zwischen, ich muss auf die Hallig unterleben und ich will nie in diesen Naturen ausgesetzt sein. Das ist ein seltsames Gefühl. Aber ja, meine Freundin hat mich dann nach 4 Schwärmen davon abgebracht, dass wir dahin ziehen. Deswegen, ja, ich bleib erstmal hier.
Alte NDR-Sendungen gucken sich auch so eine Art von Archäologie.
Das ist auch auf jeden Fall so. Ich glaube, die ist auch 10 Jahre alt oder sowas. Kann man so an so kleinen Details, wie ein Archäologe, ja, also im Hintergrund hängt so ein Kalender vom Jahr 2014. So, das war's
man
von uns.
Man braucht auch die Wünschelroute, um solche Sachen erstmal zu finden.
Nee, das ist Wünschelroute. Das ist mittlerweile gut geklickt und einfach zu finden. So, das war's von uns. Nächste Woche machen wir hier unser sehr beliebtes Format. Einmal haben wir es schon gemacht. Was gab's noch? Wir sprechen über 3 Filme, die bisher noch nicht zur Sprache gekommen sind. Bis dahin, viel Spaß im Kino und beim Streamen. Ciao.
Tschüss.